Liebe Geschwister, es ist gewünscht worden, dass ich etwas sage über das Thema die Gemeinde oder die Versammlung als Leib Christi. Wir wollen uns an zwei Abenden mit diesem Thema näher auseinandersetzen. Wenn wir über das Thema der Leib Christi nachdenken, dann können wir im Neuen Testament eigentlich etwa fünf Hauptthemen entdecken, die besonders in Verbindung mit dem Thema Leib stehen. Und zwar, wenn die Bibel über den Leib Christi spricht, dann will sie ganz besonders uns deutlich machen, die Verbindung, die wir als Erlöste zu unserem Herrn haben. Es will uns erklären, dass unsere Beziehung eine organische Beziehung ist, ebenso wie der Körper, der Leib gegenüber oder in Verbindung mit dem Haupt, mit dem Kopf. Sehr eindrücklich, eine engere, tiefere Beziehung gibt es gar nicht als eine organische Beziehung. Die Reihenfolge der Punkte auf dem Blatt hat nichts mit einer Wertung zu tun. Also man könnte das anders aufstellen und vielleicht den fünften Punkt als ersten hinstellen. Dann ein zweiter Punkt. Es drückt aus die Verbindung der Erlösten untereinander. Es macht deutlich, dass die Erlösten keine Solo-Christen sind, sondern dass sie auch in einer lebendigen, organischen Beziehung zueinander stehen, nämlich als Glieder zu anderen Gliedern, also als körperliche Glieder zu anderen Körpergliedern. Weiter drückt dieses Thema besonders aus das Thema die Einheit der Erlösten. Der menschliche Körper ist eine Einheit. Und das wird eben auch betont, wenn gesprochen wird in der Bibel von einem Leib, eben von einem Körper. Aber der Körper selber besteht aus einer Vielfalt von Teilen, von Gliedern. Und darum wird gleichzeitig im Neuen Testament nicht nur die Einheit der Erlösten betont, sondern eben gerade die Vielfalt, die in dieser Einheit vorhanden ist. Es gibt am Körper viele verschiedene Glieder mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Aber diese Glieder und diese Funktionen, die müssen zusammenwirken, damit alles Sinn und Ziel hat. Ein weiteres Thema, Hauptthema in Verbindung mit dem Leib, ist die Vorrangstellung des Herrn. Der Herr Jesus ist das Haupt. Dieses Thema wird übrigens ganz besonders, wie wir noch sehen werden, im Kolosserbrief so herausgestrichen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er hat allein das Recht zu regieren, zu dirigieren, zu führen. Und alle diese Punkte sind von großer praktischer Bedeutung, denn im Laufe der Kirchengeschichte sind in Verbindung mit diesen fünf Punkten immer wieder Irrwege aufgetaucht. Wenn wir zum Beispiel denken, gerade an das Thema die Vorrangstellung des Herrn, er ist das Haupt. Vom Kopf aus wird der menschliche Körper dirigiert und geleitet. Aber wenn wir denken in der Kirchengeschichte, wie oft hat man versucht, dass Menschen die Stellung als Haupt bekommen. Und man spricht sogar unverhohlen davon, dass zum Beispiel der Papst das Haupt der Kirche sei, der römischen Kirche. Oder wenn wir denken an die anglikanische Kirche, das Haupt ist dort nicht ein Mann, sondern zurzeit immer noch eine Frau, Königin Elisabeth. Das ist eine Sonderentwicklung. Aber nur um zu sagen, das Problem, dass man immer wieder einen Menschen als Haupt einsetzen wollte, das hat es immer wieder gegeben. Und darum die Wichtigkeit dieses Themas, die absolute Vorrangstellung des Herrn als Autorität über seine Gemeinde. Also das einfach mal so als Übersicht. Unter dem nächsten Abschnitt habe ich alle Stellen versucht zusammenzustellen, die im Neuen Testament über den Leib Christi sprechen. Und ich habe versucht, kapitelweise diese Abschnitte so etwas zu charakterisieren. Und wir sehen, dass eigentlich in jedem Kapitel, von diesen vielen Kapiteln, der Akzent, die Belehrung anders gesetzt ist. Das zeigt uns also, wie dieses Thema sehr vielfältig ist und uns viel Wegweisung zu geben vermag. Nun gehen wir gleich schon zum nächsten Punkt, bevor wir so in die Details gehen. Und wir wollen nachdenken über das Geheimnis des Leibes. Denn der Epheserbrief erklärt uns, dass es sich bei diesem Thema um ein Geheimnis handelt. Da müssen wir klären, was meint eigentlich das Thema Geheimnis, der Begriff Geheimnis im Neuen Testament. Griechisch ist es das Wort Mysterion. Und man kann es so definieren, ein Mysterion, ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine göttliche Wahrheit, die zur Zeit des Alten Testaments verborgen war in Gott, im Neuen Testament aber für die Erlösten enthüllt worden ist. Wenn wir lesen Kolosser 1, Vers 26, dort heißt es, es ist allerdings nicht das Geheimnis des Leibes dort, sondern das Geheimnis Christus in euch. Und von dem heißt es, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, die offenbart worden ist. Also hier wird deutlich gemacht, dieses Geheimnis war in den früheren Generationen unbekannt. Zurück bis auf Adam. Aber noch mehr, nicht nur in den früheren Generationen, sondern auch in den früheren Zeitaltern. Das heißt, in den früheren heilsgeschichtlichen Abschnitten, Perioden. Und als Gegensatz, jetzt aber ist es den Erlösten, den Heiligen, mitgeteilt, geoffenbart worden. Genau das Gleiche wird auch im Epheserbrief gesagt. Kapitel 3, Vers 5, es geht dort um das Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern oder Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, in der Kraft des Geistes. Sehen wir schön die Parallele zu Kolosser 1. In anderen, in früheren Generationen, jetzt geoffenbart. Allerdings, hier in Epheser heißt es, jetzt ist es geoffenbart worden, den heiligen Aposteln und Propheten, also neutestamentlichen Propheten. Und im Kolosser hat es geheißen, seinen Heiligen geoffenbart. Das gehört beides zusammen. Zuerst ist es geoffenbart worden, den Aposteln und Propheten, und die haben es weitergegeben und eben gerade durch die Schriften des Neuen Testaments, so dass es nun allen Heiligen geoffenbart ist. Epheser 3, Vers 9 sagt noch weiter, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also wir sehen Epheser 3, Vers 5 und Vers 9, die ergänzen sich in früheren Geschlechtern, in den früheren Zeitaltern, jetzt geoffenbart. So ganz nebenbei noch gesagt, diese Stellen helfen auch zu zeigen, dass die Bibel wirklich heilsgeschichtliche Epochen unterscheidet. Ich sage das, weil es immer mehr heute Christen gibt, bibeltreue Christen, also die glauben, die Bibel ist Gottes Wort, die sagen, das mit den Zeitaltern, mit den Dispensationen, das könnt ihr vergessen, das ist eine Erfindung von Darby und so. Und das findet man in der Bibel nicht. Es gibt in der Bibel nur ein Altes und ein Neues Testament, mehr nicht. Das kommt immer mehr jetzt. Aber wir sehen in diesen Stellen, da wird von der früheren Zeit, also vor dem Neuen Testament, wird in der Mehrzahl gesprochen von den Zeitaltern. Und dann als Ergänzung Epheser 1. Vers 21, es geht um Christus zu Rechten Gottes, erhöht über jedes Christentum. über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Da haben wir dieses Zeitalter, gegenwärtig, und ein zukünftiges. Und allein aus diesen Stellen ergibt sich, dass es mindestens 4 Zeitalter geben muss. Denn im Alten Testament ist es in der Mehrzahl von den Zeitaltern her, also mindestens 2, wenn nicht mehr. Dann haben wir dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Also allein aufgrund von diesen wenigen Stellen sehen wir, das ist nicht eine menschliche Erfindung, sondern das Neue Testament spricht von diesen Heilszeiten, Heilsperioden. Und nun, das Geheimnis des Leibes, das Thema vom Leib Christi war also im Alten Testament verborgen, nicht bekannt, nicht geoffenbart. Und erst im Neuen Testament. Und das gibt diesem Thema ein besonderes Gepräge. Etwas Spezielles. Es ist etwas, das Gott lange, lange zurückgehalten hat, verschwiegen hat und dann gewissermaßen als wunderbare Überraschung nach dem Tod Christi und seiner Auferstehung und Himmelfahrt mit dem Kommen des Heiligen Geistes uns mitgeteilt. Das gibt also dem Thema schon eine ganz besondere Würde und eben etwas Mysteriöses, Geheimnisvolles. Und das haben wir ja gerne, geheimnisvolle Dinge. Einige Punkte zu dem Thema Geheimnisse, ganz allgemein. Alle Geheimnisse im Neuen Testament, es gibt 9 in den Paulusbriefen, dann eine Reihe noch in der Offenbarung und eine Reihe im Matthäusevangelium. Alle diese Geheimnisse haben einen Bezug zum Zeitalter der Gemeinde. Und dieses Zeitalter, in dem dieses nun geoffenbart ist, wird genannt das Zeitalter der Zeitalter. In Epheser 3, Vers 21. Und das heißt das herrlichste Zeitalter. Das ist so ein Superlativ. Das herrlichste Zeitalter. Also das macht unsere Zeit in Gottes Augen so wichtig. Wir denken vielleicht, andere Zeitalter waren irgendwie grandioser. Aber in Gottes Augen ist offensichtlich unser Zeitalter das wichtigste und herrlichste Zeitalter. Ein nächster wichtiger Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde, der Leib Christi, verborgen war, so war sie dennoch durch unzählige Bilder im Voraus dargestellt worden. Diese Bilder können jedoch erst mit dem Licht des Neuen Testaments im Nachhinein gedeutet werden. Das ist ein wichtiges Prinzip für die Bibelauslegung. Es gibt also viele Hinweise, symbolische Hinweise auf die Gemeinde im Alten Testament, aber die waren nicht wirklich verständlich, so bevor das Licht des Neuen Testaments gekommen ist. Ein dritter Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war dennoch der gläubige Überrest, und damit meine ich den gläubigen Überrest aus Israel, der ein Teil davon ausmachen sollte, bereits prophetisch angekündigt. Das heißt, das Alte Testament spricht bereits über einen Überrest aus Israel, der den Messias nicht ablehnen würde. Das Alte Testament zeigte, der Messias wird von der Hauptmasse des Volkes Israel abgelehnt werden. Aber ein Überrest wird ihn annehmen. Und dieser Überrest wurde dann die Gemeinde ab dem Pfingsttag. Und dieser Überrest wird im Alten Testament gesehen, aber das Geheimnis des Leibes Christi und so weiter, das wird nicht gesehen. Noch ein weiterer Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war dennoch der Überrest aus den Nationen, der einen Teil davon ausmachen sollte, bereits prophetisch angekündigt. Das heißt, man findet im Alten Testament Prophezeiungen, die sprechen, wenn der Erlöser kommt, der Messias, dann werden nicht jüdische Menschen sich ihm anschließen und ihm gehorchen. Zum Beispiel 1. Mose 49, Vers 10. Jakob sagt über den Stamm Juda: Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo, das heißt der Friedebringer, bis das Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen oder sich anschließen. Das heißt, das Alte Testament sieht, wie Menschen aus den Nationen sich dem Messias anschließen werden, ihm gehorchen werden, aber es wird nicht gesehen, dass diese Gläubigen aus den Nationen und diese Gläubigen aus Israel, dass die zusammengefügt werden zu einer ganz neuen Einheit. Das war neu. Das war nicht geoffenbart. Und dann noch ein wichtiger Punkt. Nur die Gemeinde selbst war im Alten Testament verborgen. Nicht aber die Zeitepoche selbst. Das heißt, die Zeit, in der wir leben, diese lange Zeit, wo Israel in der Zerstreuung ist und wo wir die Zeit der Gnade haben, diese Zeitepoche wird gesehen, dass es die geben sollte. Aber es wird nicht gesehen, was Gott in dieser Zeitperiode tun wollte im Blick auf die Versammlung, die Gemeinde. Das ist der Punkt. Und ich streiche das heraus, weil das sind so Punkte, die sind uns oft von Kritikern, von gläubigen Kritikern angekreidet worden. Ah ja, das stimmt nicht, was ihr da sagt. Natürlich sieht man diese Zeit im Alten Testament, das war doch gar kein Geheimnis. Ja, eben weil man sich nicht genau ausgedrückt hatte. Man muss sagen, die Gemeinde war nicht gesehen, aber die Zeitepoche ist drin. Zum Beispiel Hosea 3, dort steht, so wird es den Kindern Israel ergehen. Sie werden viele Tage ohne Fürsten, ohne König sein und auch ohne Opfer. Ja, das sind die vergangenen bald 2000 Jahre der Staatenlosigkeit und des Verlustes des Tempels. Viele Tage, mehr als 1900 Jahre. Das ist eine lange Zeit, war aber gesehen. Und auch 5. Mose 28, Vers 64 spricht von der Zerstreuung Israels unter alle Völker und der Verfolgungen unter den Völkern. Das ist geschehen in dieser Zeit. Aber Gott hat nicht verraten, dass er eben den Leib Christi schafft in dieser Zwischenzeit. Und das führt uns nun zu diesem zentralen Begriff unter dem nächsten Punkt, das Geheimnis des Christus. Dieser Ausdruck kommt vor in Epheser 3, Vers 4. Wir schlagen das gerade auf. Vers 4. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. So, da haben wir den Ausdruck, das Geheimnis des Christus. Christus, griechisch für hebräisch Messias, das Geheimnis des Messias. Und dann denkt man, ja, aber das geht ja nicht auf. Der Messias war doch im Alten Testament angekündigt. Das kann ja nicht ein Geheimnis sein, dass in früheren Geschlechten den Menschen, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden sei. Nun, wenn wir das Thema vom Leib studieren, dann merken wir, dass dieser Ausdruck hier etwas ganz Neues bedeutet. Und der Schlüssel ist die angegebene Stelle auf dem Blatt, 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Ja, jetzt geht es hier um den Leib in Vers 12. Um die Einheit und die Vielheit des Leibes. Und dann wird gesagt, und das gilt auch für den Christus. Jetzt sehen wir, der Ausdruck Christus, der Messias, wird hier gebraucht, nicht einfach für den Sohn Gottes allein, sondern für den Sohn Gottes, der verbunden ist als Haupt mit seiner Gemeinde, mit seiner Versammlung als Leib. Das ist ein ganz neuer Inhalt dieses Ausdrucks, der Christus. Und das macht deutlich, das Geheimnis des Christus, das ist das Geheimnis des Leibes. Das Haupt, Christus, verbunden mit seiner Gemeinde als seinem Leib. Also das macht das schon sehr mysteriös. Und nun, führt uns das zum übernächsten Punkt auf dem Blatt. Gerade zum Thema die Taufe mit dem Heiligen Geist. Denn jetzt sehen wir, wie der Leib entstanden ist. Gerade im nächsten Vers. Jetzt haben wir 1. Korinther 12, 12 gelesen. Der Christus ist eben ein Leib mit vielen Gliedern. Und da heißt es, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier haben wir das Thema Taufe mit dem Heiligen Geist. Ein Thema, das schon seit Jahrzehnten Furore macht unter vielen Christen. Taufe mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe. Es gibt zu diesem Thema nur 7 Stellen in der Bibel. Ich habe hier unter dem ersten Punkt alle 7 Stellen aufgeführt. Und wir können die ganz schnell auswendig lernen. Oh, ich sehe gerade, eine fehlt. Das sind ja nur 6. Johannes 1, Vers 33 muss man sich noch einschreiben. Wir haben nämlich in allen 4 Evangelien eine Stelle über Geistestaufe. Ich beginne gerade mit Matthäus 3, 11. Es geht dort um die Predigt von Johannes dem Täufer. Er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Da haben wir die Ankündigung, Taufe mit Heiligem Geist. Man weiß aber nicht recht, was das bedeutet. Es wird einfach angekündigt, wenn der Messias kommt, der Christus, er wird mit Heiligem Geist taufen. Und das ist bei den anderen Evangelienstellen, Markus 1, Lukas 3 und Johannes 1, genau gleich. Das sind Parallelstellen. Aber wir kommen weiter bei der 5. Stelle, Apostelgeschichte 1. Da haben wir den Auferstandenen vor uns. Unmittelbar vor der Himmelfahrt. Und er spricht zu den Jüngern in Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Hier erfahren wir mehr. Die Taufe mit Heiligem Geist soll von diesem Zeitpunkt an jetzt unmittelbar bevorstehen. Und es geht hier in Verbindung mit dem Warten auf die Verheißung des Vaters. Das ist die Verheißung, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und so finden wir die Erfüllung in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Also die Taufe mit Heiligen Geist hat direkt etwas mit dem Pfingstereignis zu tun. Dann kommen wir zur sechsten Stelle. Das ist später, wo Petrus bei einer besonderen Gelegenheit wieder zurückdachte, was der Herr damals in Apostelgeschichte 1, Vers 5 gesagt hatte. Das ist diese Stelle, Apostelgeschichte 11, Vers 16. Wir können sagen, mit all diesen sechs Stellen bleiben viele Fragen noch unbeantwortet. Was ist nun wirklich Taufe mit Heiligem Geist? Und die Antwort kommt mit der siebten Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Jetzt wird nämlich etwas hinzugefügt, was vorhin immer verschwiegen war. War ein Geheimnis. Und jetzt wird es plötzlich hier so mitgeteilt. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Taufe mit Heiligem Geist hat direkt zu tun mit dem Thema Leib Christi. Nun, eine sprachliche Erklärung führt weiter. Die Grundbedeutung von dem Verb taufen, baptizo, die ist folgendermaßen. Es hat den Sinn, einführen in ein anderes Element. Darum dieses Verb baptizo oder das verwandte Verb bapto von der gleichen Wurzel bedeutet zum Beispiel bei den alten Griechen färben, Stoff färben. Der Stoff wird in ein anderes Element, nämlich in die Farbe, eingeführt. Zweitens bedeutet es auch untergehen, versinken, wenn ein Schiff im Meer unterging. Da ging also das Holz in ein anderes Element hinein, ja? Ins Wasser. Aber Bapto kann zum Beispiel auch bedeuten vergolden, versilbern. Da wird ein Element in ein anderes Element, ins Silber eingeführt und damit überkleidet. Silber oder ins Gold. Und nun erklärt wieder hier deutlich, taufen zu einem Leib, das heißt organisch hineinführen in den Leib Christi. Vereinen mit den Erlösten. Das ist Taufe mit dem Heiligen Geist. Also keine Mystik, kein Umfallen und so weiter, sondern ein heilsgeschichtliches Ereignis. Ein Mensch wird Glied, Teil der Gemeinde Gottes. Das ist die Taufe mit Heiligem Geist. Wer also nicht mit Heiligem Geist getauft ist, der ist gar kein Christ. Und heute gibt es so viel Verwirrung mit diesem Thema, man meint, man sei ein Christ, aber hätte noch nicht die Taufe mit Heiligem Geist. Ja, dann ist man kein Christ, wenn man die nicht hat. Und wie bekommt man den Heiligen Geist? Nach Epheser 1, Vers 13 und 14, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium eures Heils, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also Glaube an das Evangelium, nach Buße und Reue, dann bekommen wir den Heiligen Geist, werden mit ihm versiegelt und damit auch organisch hineingeführt in den Leib Christi. Und das ist noch wichtig, gerade für den nächsten Punkt, der Leib und der Weinstock. Wir haben nämlich im Neuen Testament eine ganz ähnlich klingende Belehrung in Johannes 15, wo der Herr Jesus den Jüngern sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Der Herr Jesus ist der Weinstock und die Jünger sind die Reben am Weinstock. Und der Herr Jesus erklärt, nur wenn ihr in einer lebendigen, organischen Beziehung mit mir seid, könnt ihr überhaupt für den Vater Frucht bringen in eurem Leben. Aber dann spricht der Herr davon, wenn nun eine Rebe keine Frucht bringt, dann geschieht das, was ganz normal ist im Weingarten. Der Weingärtner kommt und schneidet diese unnützen Ranken ab. Und was macht man mit diesen unnützen Ranken, weil man sie nicht gebrauchen kann? Man wirft sie ins Feuer. Also, Reben können abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden. Nun müssen wir eben Folgendes bemerken, wenn es geht um den Weinstock und die Reben, dann geht es um die Jünger, die dem Herrn nachfolgen. Und da ist es nicht immer eindeutig, ob alle Jünger wirklich bekehrt sind. Unter den 12 Aposteln sogar gab es einen, der war nicht bekehrt. Der Herr nennt ihn sogar der Sohn des Verderbens, Judas. Und der hat keine Frucht gebracht. Der hat gestohlen. Also er hat keine Frucht gebracht. Und diese Rebe wurde abgeschnitten und er hat dann Selbstmord begangen und dann bleibt nur noch das ewige Verderben, das Feuer. Das ist aber ganz wichtig, wenn es geht um das Thema der Leib Christi, da geht es auch um die organische Verbindung, nicht mehr Weinstock und Reben, sondern Haupt und Glieder. Und hier geht es aber darum, nicht um Christus und seine Anhänger, sondern Christus und die wahren Erlösten. Und diese Glieder können nicht abgeschnitten werden. Also in all diesen vielen Kapiteln im Neuen Testament über den Leib wird nie gesprochen über das Thema Abschneiden eines Gliedes. Das ist also wichtig, die Ähnlichkeiten zu sehen, aber auch die ganz wichtigen Unterschiede. Und nun noch eine Bemerkung zum drittletzten Punkt auf dem Blatt. Die geistliche Bedeutung des Leibes im Alten Testament. Es gibt ganz interessante Stellen, die die Einheit Israels mit einem Menschen vergleichen. Damit mit einem Leib. Als der 7. Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Das gleiche in Kapitel 6, Vers 20. Und die Kinder der Wegführung feierten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann. Sie waren alle rein. Und dann auf dem Blatt ist ein Fehler, nicht Esra 8, Vers 1, sondern es ist Nehemia 8, Vers 1. Wo sie sich versammeln, um Gottes Wort zu hören. Und als der 7. Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte. Und dann liest er es vor, viele Stunden lang. Also interessant, dieser Ausdruck, es ist eine Redewendung. Israel kommt als Volk wirklich mit einmütigem Herzen und da werden sie genannt, bezeichnet, wie ein Mann. Es ist eine Redewendung. Aber dennoch kann man sich überlegen, warum hat der Heilige Geist diese Redewendung verwendet? Dass gewissermaßen ein Volk, und hier das Volk Gottes, bezeichnet wird als ein Mann. Und da haben wir eigentlich schon so eine Vorwegnahme, so einen Vorgeschmack von einem Thema, das dann erst im Neuen Testament wirklich kommt. Es ist doch interessant zu sehen, Gott hat vor Erschaffung der Welt durch all die Zeitalter hindurch und dann ab der Erschaffung des Menschen durch all die Generationen hindurch hat dieses Thema verschwiegen. Aber uns Menschen geht es ja so, wenn wir über ein schönes Geheimnis schweigen müssen, je länger wir schweigen müssen, desto schwieriger wird es. Nicht, dass für Gott das irgendwie schwierig war, er ist Gott, Gott ist Gott, aber trotzdem, es kommt irgendwie so etwas heraus, wie Gott schon gerne quasi dieses Thema schon andeutete, obwohl er es noch nicht verkündigen, offenbaren konnte. Und dann ein zweiter Punkt, der Leib im Alten Testament. Wenn wir zum Buch Daniel gehen, haben wir in Kapitel 2 den Traum von Nebukadnezar. Diese menschliche Statue mit 4 verschiedenen Teilen, die entspricht den 4 großen Weltreichen der Geschichte. Babylon, Persien, Griechenland und dann schließlich Rom. Und diese Weltreiche werden verglichen mit einem menschlichen Körper. Und sogar die Körperteile entsprechen dem Verlauf der Geschichte. Der Kopf war das Babylonische Reich, dann kam das Gold, dann kam aus Silber die Brust und die Arme. Und tatsächlich, das nächste Reich war nicht ein einheitliches Reich, sondern ein Doppelreich. Es war das Reich der Perser und der Meder. Und dann kam der Bauch, die Lenden aus Bronze, das griechische Reich. Aber nachher kamen die Beine aus Eisen. Es waren zwei Beine. Und so war auch das römische Reich ein geteiltes Reich. Der Riss kam schon viel früher als die Aufteilung in ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Der Riss war schon lange vorprogrammiert, Jahrhunderte vorher vorprogrammiert, auch wieder ein Doppelreich. Die zwei Beine. Also der Körper entspricht in seinem Aufbau, Gott hat ihn so geschaffen, dass er entspricht dem Ablauf der Weltgeschichte. Nun, das Ganze hat mehr Zusammenhang mit unserem Thema, als wir denken. In Daniel 7 hat Daniel auch einen Traum, aber die vier Weltreiche werden ihm nicht mehr als ein menschliches Standbild vorgestellt, sondern als vier grausige, blutrünstige Bestien. Das menschliche Standbild zeigt, Gott wollte, dass der Mensch, nach 1. Mose 1, Vers 27, geschaffen im Bilde Gottes, etwas von der Gerechtigkeit und Liebe Gottes auf dieser Erde widerspiegelt. Und darum werden diese Reiche dargestellt als ein menschliches Standbild. Die Weltreiche hätten etwas wirklich Menschliches bedeuten sollen, nämlich Widerspiegelung der göttlichen Herrlichkeit in Gerechtigkeit und Liebe. Aber das haben sie nicht getan im Allgemeinen, sondern im Allgemeinen waren diese Weltreiche blutrünstige Bestien. Nun, jetzt hat Gott die Gemeinde auf dieser Erde, der Leib Christi, seit 2000 Jahren. Und das wird auch gesehen als eben ein Körper, aber nicht einfach ein Standbild, sondern ein wirklicher, dynamischer Körper, verbunden mit Christus, dem Haupt. Nun, jetzt sollte aber wirklich klar werden auf dieser Erde, was ist Gottes Gerechtigkeit, was ist Gottes Liebe und so weiter. Das heißt, durch dieses Unternehmen Gottes in dieser Welt, durch den Leib Christi, sollte wirklich gezeigt werden, was es heißt, dass Göttliche hier auf dieser Erde zu widerspiegeln, dass die Menschen wirklich erkennen, wie herrlich, wie wunderbar Gott ist. Aber tragisch ist, wenn man die Kirchengeschichte liest und bis in die jüngsten Ereignisse, da findet man auch genau das, was Paulus sagt in Galater 5. Wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Tragisch. Und wenn solche Dinge unter den Gläubigen vorkommen, dann haben wir bestimmt das Thema vom Leib Christi überhaupt nicht verstanden. Aber was wollen wir sagen, verstanden? Wir haben nichts davon ausgelebt. Denn der Leib Christi auf dieser Erde bedeutet wirklich, dass wir Gottes Herrlichkeit sichtbar machen in dieser Welt. Damit in dieser Welt sichtbar wird, das sind Menschen, die lassen sich wirklich von wahrer Gerechtigkeit, von wahrer Liebe leiten. Sie sind organisch miteinander verbunden. Und der Herr Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Johannes 13. Das zeigt die Verbindung nun in Tat und Wahrheit, in der Praxis der Glieder untereinander. Johannes 13, wenn der Herr Jesus sagt, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also dieses neue Gebot sollte gerade im Leib Christi ausgelebt gesehen und erkannt werden. Diese Verbindung der Erlösten untereinander. Dass die Menschen sagen, ja, so die Geschichte der Kirche, ich meine jetzt der wahren Kirche, das ist wirklich etwas ganz anderes als die Weltgeschichte. Die Weltgeschichte ist eigentlich ganz, ganz langweilig. Einfach ein Blutbad nach dem anderen. Ein Umsturz nach dem anderen. Eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Aber jetzt da, da sieht man etwas völlig anderes. Das ist eines dieser Verbindungen untereinander, aber darin sollte auch gezeigt werden, sie sind verbunden mit dem Erlöser, dem Haupt. Sie werden nur von diesem weisen Fürsten geleitet in ihrem Leben. Sie leben nicht ihr eigenes Leben, sondern sie anerkennen die volle Autorität Christi, die volle Inspiration, die volle Autorität der Bibel. Das wird praktisch, konkret ausgelebt. Abhängigkeit vom Haupt. Das Zitat hier auf dem Blatt, das habe ich nicht selber gedichtet, das stammt von Hengstenberg. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Auch wirklich deutsch, Menschlichkeit oder Menschsein ohne das Göttliche führt zum wilden tierischen Sein. Führt dazu, dass man wilde Tiere wird. Nun, das hat man bei den Weltreichen gesehen, sie hätten Humanität, der wahre Humanität zeigen sollen, aber sie waren nicht von Gott geleitet und darum wurden sie Bestien. Aber nun müssen wir uns fragen, wie steht es heute ganz konkret, wenn wir das Thema Leib Christi umsetzen? Ist es so, dass wir nun wirklich ausleben, was es heißt, Mensch zu sein? Eben verbunden mit dem göttlichen Haupt. Und wenn das so ist, dann werden wir bewahrt vor der Bestialität, vor dem Tierischen. Jetzt gehen wir zum ersten Blatt zurück. Der zweite Abschnitt, wo es geht um alle Stellen im Neuen Testament über den Leib. Wir gehen zu Römer 12, Vers 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass ihr besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, nach dem Maße des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der, der lehrt, in der Lehre, es sei der, der ermahnt, in der Ermahnung, der, der mitteilt, in Einfalt, der davor steht, mit Fleiß, der der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also wenn wir der Reihe der Bibelbücher nachgehen, wie sie in unserer Bibel sind, dann beginnen wir so mit dem Römerbrief. Eigentümlich, dass im Römerbrief über den Leib Christi gesprochen wird. Eigentümlich aus dem Grund. Weil der Römerbrief zeigt uns ja auf, wie der einzelne Mensch, der vor Gott schuldig ist, ein Sünder ist, wie er gerechtfertigt werden kann durch Glauben. Es wird uns gerade gezeigt in Römer 1 bis 11, dass der einzelne Mensch muss ganz persönlich glauben an den Herrn Jesus, sein Blut, sein Werk auf Golgatha, und dann kann Gott ihn gerecht sprechen. Rechtfertigen. Es geht also um die ganz persönliche Stellung des Menschen vor Gott und seine persönliche Errettung. Das haben die Reformatoren entdeckt im 16. Jahrhundert, so eindrücklich. Sie haben gesehen, es ist nicht das Kollektiv, die Kirche, die das Heil vermittelt, mit Sakramenten und so. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Kollektiv. Der einzelne Mensch steht ganz allein vor Gott. Er ist verantwortlich für seine persönliche Schuld. Er muss sich Gott bekennen und er muss ganz persönlich glauben. Und allein durch Glauben kommt er zum Heil. So hat die Reformation gebrochen mit diesem überzogenen Kollektivismus. Das Kollektiv der Kirche vermittelt das Heil und die Gnade. Nein, der einzelne Mensch steht vor Gott. Nun, wenn man sieht die weitere Geschichte der Reformation, dann ist genau das gekommen, dass man in diese Richtung zu weit gegangen ist. Durch die Ablehnung dieses falsch überzogenen Kollektivismusdenken, die Kirche als Ganzes ist Heilsvermittlerin, ist man zum Individualismus vorgeschritten. Der einzelne Mensch steht vor Gott und der einzelne Mensch ist vor Gott verantwortlich. Und das stimmt. Darum damals im Reichstag zu Worms, Luther steht vor dem Kaiser und der Hierarchie von Europa und sagt, so, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Er war verpflichtet dem Wort Gottes gegenüber und wenn ihn jemand widerlegen kann mit der Bibel, gut, dann akzeptiert er es. Aber nicht die Entscheidungen der Konzilien. Nur die persönliche Einsicht durch das Wort Gottes kann überführen. So hat man das sehr stark betont. Und die weitere Geschichte der Reformation war ein gegenseitiges Zerfressen. Es sind so viele reformatorische Kämpfe aufgekommen, untereinander. Weil da hat ein Individuum wieder eine andere Idee gehabt und der hat auch wieder eine Idee gehabt. Und dann haben sie Streit bekommen. Der Protestantismus ist jahrzehntelang durch innere Streitigkeiten innerlich zerrissen, weil jeder ganz individualistisch wurde. Und dann ist man in diese Richtung zu weit gegangen und das hat sich ausgewirkt konkret im Streit. Aber der Römerbrief setzt in Kapitel 12 an mit dem Thema des Leibes, um zu zeigen, das ganze Heil, die ganze Lehre des Heils, Römer 1 bis 11, da geht es darum, der Einzelne steht vor Gott und der Einzelne muss glauben und nur sein persönlicher Glaube kann zur Rettung führen. Aber wir sind nicht nur Individualisten, wir sind eine organische, lebendige Einheit zusammen. Das ist interessant, gerade im Römerbrief, der ja die Reformation ausgelöst hat, ist eigentlich mehr das Heilmittel für das Extrem auch schon wieder gegeben worden. Und da wird gezeigt, ja, und jetzt die Schlussfolgerung aus all den Kapiteln 1 bis 11, 12 Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Wir sehen, das ist die Schlussfolgerung. Ich ermahne euch nun. Schlussfolgerung aus all dem. Ihr müsst euch persönlich ganz Gott zur Verfügung stellen. Und nun die Lehre von 3 bis 8 ist, jeder Einzelne ist ein Glied am Leib. Und es gibt ganz verschiedene Glieder und diese Glieder sind nun nicht da, um einfach solo allein für sich zu sein, sondern einander dienen. Übrigens, wenn es hier heißt in Vers 5, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander. Der ist schon abgeleitet worden. Es heißt, einzeln aber Glieder voneinander, das bedeutet, der Einzelne kann nicht in persönlicher Verantwortung einen Dienst tun. Er muss das in Absprache machen mit den anderen, quasi konsequent, als Regel, denn wir sind Glieder voneinander. Nun, das ist sicher nicht der Akzent hier, sondern der Akzent ist, wir sind Glieder voneinander, das heißt, wir gehören so zusammen, dass die Hand muss dieser Hand dienen und dem Auge, wenn etwas ins Auge kommt. Und da hinten kratzen können, wenn es beißt. Das heißt, wir sind Glieder voneinander, das heißt, sie dienen einander. Wir sind nicht allein da, sondern wir sind da, um den anderen Erlösten zu dienen, für sie da zu sein und uns mit der individuellen Gabe, die wir haben, einzusetzen zum Wohl all der Erlösten. Und dabei ist noch wichtig, der Leib Christi ist nicht quasi eine örtliche Gemeinde. Nie wird in der Bibel die örtliche Gemeinde als der Leib Christi bezeichnet. Und man kann es hier sehr schön zeigen aus dem Text. Paulus sagt in Vers 5, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo. Er sagt nicht, ihr Römer, ihr seid ein Leib in Christo. Er sagt wir. Aber Paulus schreibt den Römerbrief in Korinth. Und schreibt nach Rom. Und er gehört nicht zur Gemeinde, zur Versammlung in Rom. Aber er sagt, wir sind ein Leib in Christo. Also von Griechenland nach Rom, nach Italien, wir sind ein Leib. Das zeigt, der Leib Christi ist immer überörtlich. Das gleiche in 1. Korinther 10, Vers 17, um die dritte Stelle hier auf dem Blatt schon in Angriff zu nehmen. Dort geht es um das Abendmahl am Tisch des Herrn. Und da wird erklärt in Vers 17, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Nun sagt er wieder hier, der Apostel Paulus, ein Leib sind wir. Ich, Paulus, ihr Korinther. Aber der Korintherbrief wurde geschrieben aus Ephesus. Er war nicht Teil der Gemeinde in Korinth. Also aus der Türkei nach Griechenland. Wir sind ein Leib. Auch da wird wieder deutlich, der Leib ist überörtlich zu sehen. Alle Erlösten auf der Erde zusammen bilden den Leib. Und das macht deutlich Folgendes, dass wir also nicht nur die Aufgabe zu dienen auf einen Ort beschränken sollen, sondern die Aufmerksamkeit, das Denken, wir sind Glieder voneinander, das geht von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Also geht darüber hinaus. Eine einzige Stelle könnte ein Problem stellen, könnte das in Frage stellen, und das ist 1. Korinther 12. Aber zuerst auch dort noch der Beweis. Vers 13 haben wir schon gelesen. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Er sagt wieder, wir alle zu einem Leib. Korinther, ich, Paulus. Also wieder überörtlich. Nicht ihr seid zu einem Leib getauft worden. Aber dann kommt die schwierige Stelle 12, Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Jetzt spricht er die Korinther an. Ihr seid Christi Leib. Ich habe noch eine ältere Elberfelder und bei mir steht es falsch. Ich habe es korrigiert, darum richtig gelesen. Aber in meiner alten heißt es noch, ihr aber seid der Leib Christi. Und das steht im Grundtext nicht, der Artikel. Ihr seid der Leib Christi. Dann würde es nämlich wirklich bedeuten, Korinth, da ist ein Leib, da gibt es in Ephesus ein Leib, und da gibt es dort ein Leib, und dort ein Leib, und dort ein Leib. Aber es heißt richtig, ihr aber seid Christi Leib. Das heißt, ihr gehört auch zum Leib Christi. Ihr macht Teil aus des Leibes. Aber nicht, ihr seid der Leib Christi. Ich will das illustrieren. In Apostelgeschichte 18, als Paulus in Korinth war, erscheint der Herr im Traum in einer schwierigen Zeit und er sagt ihm, schweige nicht, ich bin mit dir, schweige nicht, sondern rede, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gottes Volk in Korinth. Gott sah schon, der Herr Jesus sah schon die Menschen, die sich bekehren würden. Nun, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nun, könnte man sagen, die Korinther sind das Volk Gottes? Nein. Sie sind nicht das Volk Gottes. Denn auch die anderen Erlösten gehören dazu. Aber man kann sagen, die korinthischen Gläubigen sind Volk Gottes. Gehören zum Volk Gottes. Aber Gott hat nicht viele Völker Gottes auf der Erde. Sie sind Volk Gottes. Und so kann man auch nicht sagen, ihr seid der Leib Christi, aber ihr seid Leib Christi. Aber alle Erlösten zusammen auf der Erde bilden den Leib Christi. Und das gibt uns eine ganz andere Sicht für Gemeinde, eben nicht einfach nur auf den Ort beschränkt. Nicht einfach nur gerade auf die nächste Umgebung beschränkt, sondern es gibt uns einen Blick für die nächste Stadt, für das nächste Dorf, die Gläubigen dort, für das nächste Land, für den nächsten Kontinent. Und das kann sich eben ganz praktisch auswirken, auch in Hilfeleistung jeglicher Art oder in Ausübung der Gaben nach dem Maß des Glaubens, wie wir es in Römer 12 gelesen haben. Und noch ganz kurz zum Schluss möchte ich noch über 1. Korinther 6, Vers 12 etwas sagen. Und dann am Mittwoch fahren wir weiter mit den anderen Stellen. In 1. Korinther 6 erfährt man nämlich noch einen ganz neuen Aspekt, den man in den anderen Stellen nicht so findet. Vers 13, die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als jene zunichte machen. Der Leib, der Körper, aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt wieder seinen eigenen Leib, sündigt wieder seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Also das Grandiose an dieser Stelle ist, wir sprechen viel über Glieder Christi. Jeder Gläubige ist ein Glied. Aber hier wird ganz konkret gesagt, dass der Körper ein Glied Christi ist. Also dieser eine Körper besteht aus unzähligen Menschen mitsamt ihrem Körper. Und der Apostel Paulus leitet jetzt davon ab, ganz konkrete Dinge fürs Leben. Und dann ist es doch klar, dass man mit dem Körper nicht irgendwie umgehen kann. Der Körper ist nicht einfach ein Gefängnis für die Seele, wie das die alten Griechen meinten, sondern das ist Gottes Werk. Und er ist durch Gott erlöst und er ist durch Gott bewohnt. Er ist ein Glied am Leib Christi. Diesen Gedanken habe ich überhaupt von einem katholischen Priester. Gewaltig. Er hat gesagt, der Wert des Körpers des Menschen ist dreifach. Gott hat ihn erschaffen, Gott hat ihn erlöst, Gott bewohnt ihn, der Heilige Geist wohnt in ihm. Man fragt sich, wie man dann noch Priester bleiben kann, wenn man so den Wert des Körpers vor Gott sieht. Erschaffen, erlöst, bewohnt. Und hier wird noch deutlich gemacht, und als solches ein Glied am Leib. Und das macht deutlich, was heißt es, Glied am Leib zu sein? Das heißt nicht nur, dass einfach irgendwie eine besondere Befähigung, die jeder hat, nur das große Thema ist am Leib Christi. Nein. Wir gehören mit Haut und Haaren zum Leib Christi. Das heißt, als Glieder einander dienen und dem Herrn, dem Haupt dienen, das heißt, einander mit Haut und Haaren dienen, das heißt, wirklich voller Einsatz, das möchte ich sagen. Und dieser Körper muss heilig erhalten bleiben, darf nicht mit der Sünde zerstört und geschändet werden, wie hier. Aber es zeigt auch die Totalität für unseren Einsatz für die Gemeinde Gottes. Alles gehört dazu. Füreinander und für den Herrn, das Haupt. Nun, wir werden am Mittwoch dann weiterfahren.